Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock und wir freuen uns, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pediko-Akademie.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft. In dieser Folge haben wir mit Annette Reisinger gesprochen. Sie ist Erzieherin, Krippenpädagogin und systemischer Fähigkeitencoach. Wir haben uns gefragt, was Alltagsqualität in der Kita eigentlich ausmacht, über Tagesabläufe gesprochen und darüber, wie Haltung und Werte im Team den Unterschied machen können. Außerdem gab es viele Beispiele und Erfahrungsberichte aus dem pädagogischen Arbeitsalltag. Wir wünschen dir viel Spaß bei dieser Folge. Bevor wir in die heutige Folge starten, ein kurzer Hinweis. Die Tonqualität der Aufnahme mit unserer Referentin Annette Reisinger entspricht leider nicht unserem gewohnten Standard. Wir bitten, das zu entschuldigen. Die inhaltlichen Impulse sind dennoch sehr wertvoll und wir hoffen, dass du etwas für deinen Alltag in der Kita mitnehmen kannst. Ja, herzlich willkommen, Annette, in diesem Gespräch. Wie schön, dass du da bist.
Hallo Lea, hallo Daniela, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ja, wir sprechen heute über Alltagsqualität in der Kita. Das finde ich ein unglaublich spannendes Thema. Projekte kann jeder und Angebote vielleicht auch, wer weiß. Aber was heißt es denn, Alltag qualitativ hochwertig zu gestalten? Was bedeutet denn Alltagsqualität so für dich? Kannst du das mal in ein paar Worten beschreiben?
Ja, ich habe ja so einen kleinen Untertitel zu meiner Alltagsqualität in der Kita und der heißt zusammengefasst, weg von dieser Angebotspädagogik hin zu diesem Alltag. Und mein Wunsch wäre es eben, so ein Wohlfühlort für Kinder, Jugendliche und Familien zu schaffen, auch für Mitarbeitende, dass wir da täglich gern hingehen.
Ja, und wie können wir das denn jetzt bewusst gestalten? Also warum ist das so wichtig? Ich sag jetzt mal, diesen lapidaren Alltag, der so einfach scheint erstmal. Wie können wir denn oder warum ist es denn so wichtig, den bewusst zu gestalten?
Ja, wir wissen ja von unseren Neurobiologen und Hirnforschern, dass ich nur an einem Ort, wo ich mich wohlfühle, dass ich da auch in Erkunden, Erforschen, Explorieren kommen kann. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass dieser Alltag von in der Früh, wenn ich da hingehe in diese Einrichtung, bis nachmittags oder abends, wie lange meine Buchungszeit ist, dass ich mich da wohlfühle, dass ich als Eltern, als Familie ein gutes Gefühl habe, wenn ich meine Kinder da abgebe oder meine Jugendlichen, dass ich einfach weiß, die sind da gut aufgehoben, um diese Grundvoraussetzung zu haben, da lerne ich was, da passiert was. Ist nicht aufgesetzt, sondern es ist klar und einfach eben im Alltag.
Und das ist aber auch, wenn du jetzt von Alltagsqualität sprichst, das bezieht sich ja nicht nur auf die Kinder, sondern du hattest eben die Familien schon mitgenannt und wahrscheinlich auch die Fachkräfte dann, oder?
Ja, total, weil auch die Fachkräfte nur in einem Team, an einem Ort, wo ich mich wohlfühle, kann ich auch meine Fähigkeiten, meine Ressourcen einbringen, kann ich die Kinder in meiner vollen Stärke begleiten, kann ich am Kind sein, wenn ich immer struggle im Kopf, ach, was denkt die Kollegin von mir oder was macht die grüne Gruppe heute, was wir ja auch oft erleben, wenn wir in den Einrichtungen sind, dann habe ich ja keine Kapazität für diese Kinder, keine Aufmerksamkeit, um eben in dieser Begleitung am Kind zu sein oder an der Familie. Auch diese Familien kommen ja mit Themen zu uns.
Ja, ich hatte mal einen Post bei Facebook, das weiß ich noch. Da war das so, dass ich hatte irgendwie gepostet, Alltagspädagogik ist kein Wettbewerb sozusagen und weil das bezog sich ja auf so dieses, ja, was macht die grüne Gruppe und so weiter und ich weiß, dass dieser Post durch die Decke ging, das beschäftigt, glaube ich, echt viele, dass eben der Alltag angenehm ist und Fachkräfte natürlich, ihnen geht's nur gut, wenn sie auch den Alltag in dem sich wohlfühlen können. Kannst du beschreiben, gibt es ein unterschiedliches Wahrnehmen von Alltag, also der Fachkräfte, der Kinder, der Eltern vielleicht auch? Also gibt es da unterschiedliche Perspektiven darauf oder ist das ähnlich?
Es gibt unterschiedliche Perspektiven tatsächlich. Und ich merke, wenn wir jetzt gerade bei den Fachkräften bleiben, dass dieses Getaktete, was wir schon vor 30, 40 Jahren hatten, ne? Alle Kinder kommen an, alle gehen zusammen und dahin etc., wir merken, dass das uns heute vor große Herausforderungen stellt, dass es den Fachkräften sehr viel Sicherheit gibt. Ja. Mhm. Und einfach in ihrem Tagesablauf und bietet Sicherheit. Ja, da brauche ich vielleicht wenig Flexibilität, wenig Veränderung, wenig Wandel. Bei den Eltern ist es tatsächlich immer noch so, was ich sehe, vordergründig sind diese Produkte. Also meiner Erachtens müssen Eltern viel mehr mit ins Boot holen. Was wissen wir denn 2024, wie Lernen wirklich nachhaltig funktioniert? Und weg eben von diesen Produkten hin zu diesem Weg, also Angebot von Materialien, freien Impulsen. Ja, was hast du denn für eine Frage an die Natur, an die Umwelt und wie können wir die beantworten? Also da müssen für mich viel mehr professionelle Transparenz stattfinden von Fachkräften, Kita-Teams an die Eltern. Und die Kinder, merke ich immer wieder, die brauchen Räume, wo sie was ganz einfach zu tun haben, die anregen, und die brauchen Begleiter. BegleiterInnen, die sie sehen.
Ja, die wahrnehmen, ne? Was gerade, was ist jetzt gerade aktuell, um was geht's jetzt eigentlich gerade, ne? Ich war letztens in einer Einrichtung, da war so ein Steckspiel und dann hat ein Kind, also da, wo man so auffädeln kann, und dieses Kind hat aber diese Nadel als so einen Kran benutzt, ne? Und dann, also wie so ein Kran, dieses Bändel, was da runterhing, das war ein Kran. Und dann kam die Fachkraft und hat gesagt, guck, du musst das so draufstecken. Ne? Und dann ist, also das sind ja genau diese Mini-Momente, ne, in denen sozusagen nicht gesehen wurde, um was geht's eigentlich? Geht's immer um das, was wir als Erwachsene eben denken, was die Kinder lernen sollen? Und das ist ja auch das Thema der Angebotspädagogik. Wo würdest du sagen, ist die überholt? An welchen Stellen?
Ich würde erstmal das Beispiel, Lea, das du benannt hast, so schön. Und das erreiche ich nur, wenn ich eben Zeit habe, wenn ich einen Raum habe, wenn ich eine feinfühlige, achtsame Beobachterrolle übernehme, dass ich genau diese kleinen Momente entdecke und dann gucke, wie kann ich das Kind in die nächstmögliche Entwicklungsstufe bringen, was ist das Thema, nämlich nicht betteln, sondern Kran und darum geht. Ja. Ich denke, wir müssen diese Angebotspädagogik komplett überdenken. Das hat vor 30, 40 Jahren funktioniert. Vielleicht, ja, mehr recht ist schlecht, ich weiß es nicht. Aber jetzt passt nicht mehr in unsere Zeit. Und Kinder brauchen eine anregende Umgebung. Ich spreche immer von diesen freien Angeboten, ein Materialangebot in der Begleitung. Zum Beispiel jetzt Weihnachten finde ich mega, wie es einige Kollegen, Kolleginnen Teams machen, diese Goldwerkstatt einfach lauter goldene Materialien etc. anzubieten, vielleicht ein oder zwei Bücher oder nur Fotos und Ideen, ne? Und einfach zu gucken, was passiert denn? Also sich darauf einzulassen, ja, und nicht schon dieses fertige Ende zu haben, sondern ja, diese Offenheit, wir gucken, was passiert. Und das können wir im kreativen Tun haben, das können wir in der Sensomotorik haben, das können wir also überall in der Natur, ja. Und das finde ich so wichtig. Also diese Offenheit und weg von diesen eigenen Themen, Herbst, Spiegel, Martin, kennst du, mit welchen Themen kommen diese Kinder? Und das ist genau das, was du beschrieben hast. Das ist nicht das Pferdespiel, das ist der Kran.
Das heißt, es ist auch immer so eine Haltungsfrage quasi für die Fachkräfte und immer wieder ja reflektieren, was habe ich denn da jetzt, also habe ich da jetzt gerade eine Gelegenheit zu lernen gestoppt, auch wenn ich das, also ne, um bei dem Kran zu bleiben, ne? Gibt es da sonst noch was, wo man sagt, wo die Fachkräfte oder wo du sagst, wo die Fachkräfte ihre Haltung hinterfragen dürfen?
Ich schlag die Fachkräfte ja gerne in meinen Seminaren oder Workshops, wann seid ihr denn das letzte Mal so wirklich lange bei den Kindern am Boden oder am Tisch gesessen? Wann habt ihr wirklich mal so 2 Stunden nur beobachtet und seid in die dialogische Haltung? Und dann gucke ich schon immer in so Gesichter. Oh, okay, wann waren die letzten 5 Minuten, wo ich mir vielleicht mal einem weinenden Kind irgendwie so kurz, weil meine Beobachtung ist, dass die sehr viel in dieser Taktung sind. Also was kommt jetzt dann? Was darf ich dann schon wieder vorbereiten? wenig wirklich in dieser Feinfühligkeit am Kind, in dieser Achtsamkeit leider. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass wir da auch im Team drauf schauen. Also uns gegenseitig eine Teamkultur entwickeln, wo wir uns gegenseitig rückmelden, was wir sehen.
Ja, und du hattest auch zu uns gesagt, das fand ich einen schönen Satz, weg von der Angebotspädagogik hin zum Alltag als Angebot. Was meinst du denn damit?
In unserem Alltag, Lea, sind ja so viele Bildungssituationen versteckt. Also das wäre ja auch in diesen Plänen der Länder unser Bildungsauftrag zu sagen, was passiert denn in dieser Ankommenszeit? Was braucht es denn für so eine Willkommenskultur? Was passiert schon in der Eingewöhnung? Was brauchen wir da bedürfnisorientiert? Es geht weiter über den Morgenkreis. Wie hat sich der verändert? Prinzip der Freiwilligkeit, Kinderrechten, auch Kinderschutz, ne? Was passiert beim Händewaschen, bei der Pflege, beim Toilettengang? Was müssen wir da, wenn wir achtsam begleitend sind, ja professionell beachten? Diese ganze Gestaltung des Tagesablaufs, wie geben wir den Kindern die Möglichkeit, nach ihren Bedürfnissen diese Räume in einem Haus für Kinder zu nutzen? Sitzen wir alle nur mit 24 Kindern, zu zweit, zu dritt, mit Praktikanten vielleicht auch manchmal noch, in einem Raum? Oder überlegen wir uns im Team, wie können wir es nutzen? Was ich auch ganz wichtig finde, ist, den Alltag gruppenübergreifend zu denken. Also wo können wir uns vielleicht auch mal diese Ressourcen gruppenübergreifend ausleihen? Wer kann vielleicht auch mal in den Garten gehen, in den Bewegungsraum etc.? Was ich auch immer erlebe, was es nicht mehr geben sollte 2024, sind Turnstunden einmal in der Woche, wo wir auch Fachkräfte haben, die dann sagen, das ist purer Stress. Ja, und da dann wieder innezuhalten und zu sagen, okay, wenn es für dich purer Stress ist, was ist das für die Kinder, was ist das Ziel? Was brauchen wir heute 2024? Bewegung ist Grundbedürfnis. Also wir brauchen den ganzen Tag. Und das können wir, Lea, ruhen und schlafen. Riesiges Thema, bedürfnisorientiert. Wir haben so viele Kinder, war letzte Woche in der Einrichtung, riesige Einrichtung auch, 0 bis 6 Jahre, wo die Kinder in der Früh um 5:30 schon mit dem Bus ankommen, teilweise unter einem Jahr, bis um 18 Uhr in der Einrichtung sind.
Wahnsinn.
Und dann haben die um 8.30 Uhr ein Frühstück und um 9.30 Uhr der Morgenkreis. Also wir sind in der Takt und da müssen wir hinschauen, da ist für mich, boah, Gänsehaut, wir brauchen uns Bett, die brauchen ein Frühstück, die brauchen ein Cover, die brauchen 1:1-Begleitung. Ja?
Ja, und da ist es ja, also da, wir sprechen immer von Bildung, Bildung, Bildung und das macht mich manchmal echt sauer, ne? Weil bei diesen Kindern geht es ja um, da geht es ja erstmal um Wohlbefinden. Es geht um, wie fühle ich mich, wie komme ich an, wie geht's mir innerlich, ist mein Stress, wo ist mein Stresshaushalt? Also wirklich um diese grundlegenden Bedürfnisse, die ja dann erfüllt sein müssen, wenn ich so einen ganzen Tag da bin, ne? Also Entspannung, ne? Also was für ein Stress ist das häufig auch, ne? So laut, also die Gruppen sind laut, sind groß und so. Und dann besteht ja häufig auch eben dieses falsche Verständnis von Bildung, ne? Also weil wenn wir eben sagen, Bildung passiert nur über Angebote, dann stimmt das halt einfach nicht. So, ne? Also Bildung ist ja etwas, du hast es schon gesagt, was in jedem Moment stattfindet, in jedem kleinen Moment des Anziehens, des etwas Trinken, etwas, also das ist ja alles, wo ich etwas lerne, wie reagieren Menschen, wie fasst sich etwas an, wie kann ich das bewegen und so weiter. Ne? Also das ist ja, jeder einzelne Moment ist ja ein Bildungsmoment. Ne? Und das ist ja, ich weiß, dass auch manche Fachkräfte da im Dilemma sind, dem Anspruch der Eltern eben gerecht zu werden und ihnen transparent zu erklären, was eigentlich Bildung überhaupt ist, dass das nicht nur das Angebot eben ist. Ne?
Da war ich tatsächlich letztens gerade, habe ich mit mehreren Auszubildenden gesprochen, die in unterschiedlichen Einrichtungen waren. Und ein junger Mann meinte dann so, naja, er ist jetzt gerade in der Krippe. Und gefühlt ist das ja nur, die kommen an, die frühstücken, dann ziehen sie sich an, dann gehen sie ganz kurz mal raus, dann ziehen sie sich wieder aus, dann wird gegessen, dann machen sie sich fertig fürs Schlafen. Und er meint, da passiert ja gar nicht viel. Und lernt ja auch in der Schule, ne? Also die Prüfungen sind ja letztlich gestaltet irgendein Angebot und schreibt dann darüber. Und das war ganz spannend, weil da doch auch bei den Auszubildenden schon oder bei den Fachschülern schon einige waren, die das schon geblickt haben und meinten so, ja, aber gerade das sind ja die Momente, wo die Kinder so viel lernen. Wie gehe ich mit den anderen um? Wie, diese Erfolgserlebnisse, wie schaffe ich das, mich alleine anzuziehen? Oder jetzt endlich komme ich alleine in den Schuh rein. Und das fand ich auf zwei Seiten eben ganz interessant. Einmal eben, dass es doch noch viel dieses Ding ist, naja, da passiert ja nichts, da muss ich doch jetzt mal was anbieten und das ja zum Teil auch eben in der Ausbildung noch so gefördert wird. Und gleichzeitig aber eben auch dieses Umdenken, ne, dass gerade das die wichtigen Momente sind für die Kinder. Diese alltäglichen, das passt ja schön zu deiner Alltagsqualität dann.
Ja. Ja, wie könnte man jetzt so einen Tagesablauf gestalten, dass er eben nicht so getaktet ist? Und das ist ja natürlich nicht, also das meinst du wahrscheinlich ja auch nicht, dass es quasi bedeutet, jetzt lassen wir die Kinder halt laufen und sie können da den ganzen Tag wabern sie umher und eigentlich haben sie gar nichts, woran sie sich orientieren können. Das ist ja wahrscheinlich nicht, was du meinst. Wie kann der Tagesablauf eben dann so aussehen, dass es nicht so getaktet ist, dass es viele Freiräume gibt und trotzdem es nicht so ein, die Kinder wissen gar nicht, wo sie hin sollen oder nicht so richtig Andockpunkte haben?
Ja, natürlich brauchen wir Struktur und auch Rituale und Rhythmen, weil die geben Sicherheit, das wissen wir ja. Frage ist, wie flexibel ich die gestalten kann und ob wirklich immer alle Kinder mit Fachkräften zur gleichen Zeit am gleichen Ort sein müssen. Oder wie kann ich diese Situationen, Rituale, Rhythmen flexibel leitend gestalten, also auch diese Übergänge, Mikrotransitionen, dass es für Kinder annehmbar wird, also auch in ihrem Entwicklungsstand. Gerade bei U3-Kindern merken wir, dass diese sogenannten Knallstellen, ne, wie diese Garderobe oder Essen und Trinken allein vielleicht manchmal schon mit dem Begriff assoziiert werden und ja in Weinen oder Schreien gezeigt werden. Und da gilt es für mich hinzuschauen, wie können wir diese Übergänge gestalten, dass sie für Kinder annehmbar werden, also zum Beispiel ankündigen. Dann dieses Prinzip der Freiwilligkeit. Also müssen wirklich alle Kinder mit in den Garten, muss jeder einen Morgenkreis, muss der Morgenkreis unbedingt ein Kreis sein oder können wir uns irgendwo einfach hinsetzen? Also für mich hat es auch ganz viel mit diesem Anspruch an mich selber, mit diesem Perfektionismus zu tun. Ich frage auch immer, was wäre denn der Worst Case, wenn jetzt mal ein oder zwei Kinder eine Stunde in der Garderobe sitzen und ihre Gummistiefel anschauen von oben nach unten und probieren, wie passt deiner, wie passt meiner? Für mich ist es eine Bildungssituation. Mhm. Ja. Weil sie da erforschen, entdecken, gucken, was passt. Ja, und sie sind ja zufrieden in dieser Situation. Also müssen wirklich dann immer alle raus. Klar haben wir da wieder das Thema der Aufsichtspflicht, was ist es räumlich. Und da wird ja auch Bedürfnisorientierung oft falsch verstanden. Ja, das weißt du ja. Manchmal geht es nicht anders. Und dann dem Kind zu signalisieren, okay, ich weiß, du hättest jetzt Lust, diese Gummistiefel an- und auszuziehen, aber jetzt aus dem und dem Grund, heute ich bin allein oder XY ist krank oder was weiß ich, geht's nicht, seh dich, aber trotzdem, komm, wir gehen raus und vielleicht finden wir einen Platz, wo wir es draußen machen können, etc. Aber Kind zu sehen in diesem Alltag und weg von diesem Anspruch, alle müssen alles machen, mehr zu dieser Gelassenheit.
Ja, und auch so diese, das ist wieder die Haltungsfrage von, was denke ich denn, was Kinder beabsichtigen, ne? Also beabsichtigen sie sozusagen den Ablauf zu stören oder beabsichtigen sie wirklich auch ihre Lernthemen zu verfolgen? Und wenn ich das eben, wenn ich diese Haltung habe, ist es ja eigentlich schon entspannter, weil dann kann ich ja rausgehen aus dem, ich muss dir beibringen, so, ne? Sondern ein, okay, du wirst schon das verfolgen, was dir gut tut und wo du was lernen kannst, ne? Wir in der BOP versuchen wir dann immer zu gucken, also genau in der Garderobensituation, warum bleibt denn ein Kind Ewigkeiten sitzen in der Garderobe und zieht sich nicht an, ne? Das können sehr vielfältige Bedürfnisse sein, ne? Manche Kinder nutzen das als Strategie, um eben ganz alleine mal sein zu können. Ne? Also ganz alleine oder mal 1:1 ganz alleine mit der Fachkraft zu sein. Das heißt, Bindung, Kontakt herstellen zu können, was sonst sehr wenig möglich ist. Ne? Also das heißt, es ist, die Kinder nutzen Strategien, um sich das zu erfüllen, was sie brauchen. Und das kann auch Lernen und Bildung sein. Ne? Also, und ich glaube, wenn ich mit der Haltung rangehe, kann ich eigentlich relativ gut entspannen, so, ne? Theoretisch, ja.
Und für mich ist immer die Frage, wo bin ich wirklich auf Augenhöhe mit dem Kind? Also was kann ich als Fachkraft, als Lernende noch mitnehmen, ne? Von dem, dass ich eben das jetzt sehe und mich darauf einlasse, okay, passt jetzt gerade für dich da. Letzte Woche auch so ein schönes Beispiel, wirklich eine 4-jährige Lea tatsächlich auch in der Gruppe und 2 Fachkräften mitgeteilt, 4:30. Sie hat jetzt keine Lust auf den Morgenkreis, sie will heute nicht mitsingen, sie will ein Buch anschauen. Mhm. Und die Fachkräfte waren ein bisschen aufgelöst, weil was sollen sie jetzt machen und was? Und ich habe dann so gefragt aus meinen systemischen Ausbildungen auch, wer hat jetzt gerade ein Problem? Also die Lea hat ganz klar kommuniziert, was sie jetzt gern tun möchte, ihre Situation, ja, und wo ist das Problem? Also für mich hat ganz, ganz viel da mit Haltung und auf Augenhöhe.
Ja. Ja, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil manche jetzt natürlich sagen würden, ja, das ist ja schön und gut, ich möchte das alles machen, so, aber der Personalmangel und wir brauchen die Strukturen, weil die geben uns allen Halt und es geht halt nicht, dass Kinder drin bleiben oder dass sie eben dann in den Turnraum gehen. Es geht halt nicht. Was würdest du denn solchen Fachkräften antworten?
Also ich bin jetzt seit 2011 in dieser Begleitung tätig. Ich bin in vielen Einrichtungen, hospitiere ja auch mehr. Und meine Erfahrung ist, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Man muss diesen einen Schritt, diesen Mut, also wirklich, ich wünsche auch meinen Fachkräften immer den Mut, in diese Veränderung zu gehen, um ja erstmal sehen zu können, welche Kompetenzen haben die Kinder und wie kann Alltag möglich sein außerhalb diesen 4 Wänden und meinem getakteten Ablauf. Ja? Also macht doch diese Häuser für Kinder auf, gestaltet die so, die haben die Kompetenz, dass sie vom einen Raum in den anderen gehen können, teilt euch auf und das hat nämlich gar nichts mit offener Arbeit zu tun, sondern es sind einfach nur flexible Öffnungen, Denkweisen, Räume für Kinder, ja, kannst du bei, was weiß ich, Lecture-Pädagogik einordnen oder ist ganz egal, aber diese Offenheit zu haben und dieses Vertrauen in die Kinder, die schaffen.
Ja. Ja, ich war letztens in einer Einrichtung, da konnten die das, da haben die das richtig gut gemacht. Also die haben dann wirklich, da würden manche sich, also die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Die haben dann wirklich Kindern einfach gesagt, so, ihr seid angezogen, dann geht raus. Und dieser Weg war richtig weit. Also da, sie mussten runter, dann mussten sie durch so eine Tür und dann mussten sie den Gang lang und dann nochmal nach rechts. Aber das haben die gemacht, die wussten das so. Ne? Also das heißt, es hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun. Also vertraue ich den Kindern das zu. Und wenn wir es ihnen zutrauen, werden sie sich das auch selber zutrauen. Und viele würden sagen, ja, dann ist die Aufsichtspflicht nicht erfüllt. Und das stimmt ja auch nicht. Das stimmt ja nicht. Also Aufsichtspflicht heißt ja nicht, ich muss jedes Kind immer im Blick haben, sondern Aufsichtspflicht heißt ja, ich muss guten Gewissens sagen können, dass das Kind das schaffen kann. So, das ist ja Aufsichtspflicht. Und dann ist die ja nicht verletzt. Das verstehen ja viele falsch so, ne? Also da wurde das richtig gut gemacht und ich habe sehr gut sehen können, dass dieses Entzerren, dieses, es ist einer in der Garderobe, einer ist im Garten, einer, also dieses enorme Entzerren so viel Entspannung reingebracht hat. So viel Entspannung, weil eben nicht dieser dichte Stress entsteht und es einfach ein, ja, entspanntes Miteinander ist, der schon fertig ist, geht schon runter, der schon ganz schnell ist, kann schon spielen. Das heißt, ich habe gar keine Konflikte. So. Also es ist eigentlich viel entspannter so, ne? Fand ich. Und dann beim Reingehen, das war interessant, beim Reingehen mussten dann doch alle warten an der Tür. Das habe ich nicht verstanden, warum beim Runtergehen alle das so entzerrt wurde, beim Reingehen aber nicht. Und prompt sind total viele Konflikte entstanden der Kinder, die da warten müssen und ja nicht reingehen dürfen. So. Aber nur mal abseits eine Geschichte.
Ja, ich finde es so wichtig, dass da vielleicht Teams auch diesen Blick von extern haben, weil oft ist man ja so in seinem Alltag und manchmal funktionieren ja schon gut, wie du sagst, das Rausgehen und da einfach mal diese Frage zu stellen. Hat man beobachtet, da wart ihr beim Anstellen, warum macht ihr das? Und dann ist es ja oft im Team so, dass die sagen, ja stimmt, funktioniert ja. Also auch ganz oft ja dieses leitende Frühstück, oder ich mag dieses Wort nicht, aber einfach dieses offene Frühstück funktioniert ja schon. Und Mittag haben sie immer noch dieses Mittagessen als Knallstelle mit 30 oder 40 Kindern in einem Raum. Zu sagen, wenn es hier funktioniert, was hindert euch, dass ihr es da mal ausprobiert? Also finde ich diesen externen Blick total wichtig. Und
Ja, absolut.
Und wie ist es denn jetzt, also bleiben wir mal bei dem Beispiel von Lea. Jetzt höre ich das als Fachkraft und sage, oh ja, Mensch, stimmt, da gibt es vielleicht auch was, wo wir ansetzen können in ganz unterschiedlichen Situationen. Und ich habe vielleicht bei uns in der Einrichtung eher das Gefühl, da ist doch noch alles sehr klar strukturiert und sehr, sehr deutlich klarer Ablauf, aber eben so die Bedürfnisse der Kinder werden da nicht so ganz wahrgenommen. Was kann ich denn erstmal als Fachkraft für mich vielleicht tun, um so zu spüren, wann ist der richtige Zeitpunkt mal laufen zu lassen? Wann ist aber auch der richtige Zeitpunkt einzugreifen? Also wie gesagt, gerade wenn ich das eigentlich gewohnt bin, da schnell so eine Grenze zu setzen. Hast du da irgendwie einen Tipp, wenn ich erstmal für mich selber, also noch gar nicht vielleicht mit der ganzen Einrichtung, aber erstmal für mich selber oder vielleicht auch im Gruppenteam starten möchte?
Ich sage immer zu meinen Fachkräften, wir haben alle ein sehr gutes Bauchgefühl. Und wenn sich so dieser Bauch auch meldet, der sagt, das passt jetzt irgendwie nicht für mich, da bin ich vielleicht auch schon übergriffig oder ich bin schon zu laut etc., da wirklich bei sich zu bleiben und zu sagen, was macht mich jetzt da gerade so ein bisschen Kiri, was kann ich verändern? Ja, diese Situationen anzuschauen, vielleicht erstmal für mich oder im Kleinteam und dann wäre es halt auch gut, wenn wir das im Großteam anschauen würden. Und so ein Verhaltenskodex-Verhalten, Ampel für mich, diese gelben Situationen, das ist ganz menschlich, da kommen wir jeden Tag hin. Aber wir müssen einfach, also wir spüren das auch, wenn wir noch nicht zu sehr in diesem Stresslevel drin sind, weil bei vielen Fachkräften habe ich auch schon das Gefühl, die sind drüber. Die funktionieren nur noch, die haben gar nicht mehr das Gespür. Also die müsste man erst wieder sensibel machen für Moment mal, stopp, halt mal, was passiert da gerade? Und es gibt aber auch viele, die sagen, ja, ich merke, dass das nicht in Ordnung ist. Möchten aber Begleitung auch von dem Team oder von der Leitung etc., um wirklich da nochmal zu reflektieren und zu schauen, wie können wir es anders gestalten.
Also ich finde ja in dem Zusammenhang wirklich, wirklich auch spannend, nochmal zu hinterfragen, was ist denn überhaupt Lernen? Also wie passiert eigentlich Lernen? Ne? Wir haben es auch schon so ein bisschen angesprochen. Also passiert das wirklich in solchen Angeboten, die ich als Erwachsene mache mit einem bestimmten Ziel? Oder also was ist überhaupt Lernen? Kannst du da uns noch mal ein bisschen mitnehmen? Weil wie funktioniert Lernen überhaupt? Also wie geht das?
Ja, wir wissen alle aus unserer eigenen Erfahrung, nachhaltig Lernen passiert mit Freude und Begeisterung. Also wenn wir uns an unseren Lieblingslehrer oder Lehrerin oder an unser Lieblingsfach erinnern, dann hat der oder diejenige es geschafft, uns zu begeistern, uns zu zeigen, du schaffst es, die haben uns gesehen. Ja? Und unser limbisches System, da wo Lernen passiert, funktioniert halt leider genauso in diese andere Richtung. Also wo habe ich negative Erfahrungen? Situationen, wo ich mich nicht gesehen fühle, wo ich bloßgestellt werde, wo ich unangenehme Gefühle habe, weil irgendwas nicht passt. Und genau so nehme ich das mit und war zum Beispiel auf dem Gymnasium und habe 7 Jahre Französisch gelernt. Lea, Daniela, ihr könnt mich nach Frankreich schicken. Ja, also das ist dieses sogenannte Bulimie-Lernen, wo wir auch wissen, dass Leute Musikinstrumente spielen, die überhaupt keine Noten können, weil sie intrinsisch motiviert sind. Also muss mit Freude und Begeisterung sein. Und das muss raus an die Eltern. Kinder lernen nicht, indem wir ihnen zeigen, wie ein Stift zu halten ist oder wie das Farbenspiel geht. Ja, im schlimmsten Fall lernen Kinder mit dem Farbenspiel, oh, ich bin nicht richtig, wie ich bin, kann das noch nicht, das stimmt mit mir nicht. Also das nehme ich mit. Und wir haben Kinder, die zeigen uns sehr, sehr schön, warum sie schon einige Situationen nicht wollen oder schlechte Vorfahren.
Ja, Ich habe da ein ganz tolles Beispiel auch. Ich kann das mal mit reinbringen, wo das so deutlich zu sehen war. Und zwar, da war ein Kind in und eine Fachkraft in einer Einrichtung. Und dann hat die Fachkraft so einen Eierkarton mitgebracht mit so Farbpuscheln drin. Also so kleine Farbkügelchen. Und dann sollte das Kind, diese Kugeln in die richtigen Farbkugeln legen. So, ne? Und das wurde relativ schnell deutlich, dass die Fachkraft genau einen Plan hatte, was das Kind machen soll. Und das hat sich später herausgestellt, das war auch so eine Entwicklungsbogenerhebung, wie weit ist das Kind und so, ne? Das ist ja nochmal ein anderes Thema, was dann da auch mit reinspielt. So, auf jeden Fall, nein, du sollst jetzt, also so, es wurde relativ reglementiert, ne? Und dann kamen einige andere Kinder, 3 oder 4 Kinder, die das sich angeguckt haben und das so spannend fanden. Und die haben sich das angeguckt und die wollten unbedingt dieses Spiel spielen, haben schon danach gegriffen, ne? Und so, nein, jetzt ist aber das Kind dran, ne? So, und nein, ihr sollt jetzt nochmal weggehen. Und man hat, also ich, kurz und gut, jedenfalls das Kind, was diese Farben da reinmachen sollte, das hatte ziemlich schnell keinen Bock mehr. Also das hat man ziemlich schnell dem Kind angesehen. Das hatte wirklich dieses Gefühl von, ich kann das nicht, weil diese Fachkraft auch sehr nachhaltig mehrere Tage tatsächlich bei diesem Thema so dran geblieben ist. Du musst jetzt die Farben lernen, ne? So, also das war die Idee. Und dieses Mädchen hatte keine Lust mehr. Das hat man einfach gesehen. Sie wollte aufstehen, hatte keinen Bock mehr. Und die Kinder, die das aber eigentlich ausprobieren wollten, die wurden weggeschickt. Das war so völlig abstrus, ne? Also das heißt, ich habe dann der Fachkraft natürlich mit der Fachkraft erarbeitet und sie hat das sehr gut verstanden, zu beobachten, ach, das Kind möchte das jetzt ausprobieren. Dann ist das total toll. Also dahinstellen und das Kind kann das jetzt selber ausprobieren, weil es selber das Interesse dafür hat und nicht, weil ich einen bestimmten Gedanken habe, was da das Ziel sein soll oder der Erfolg. Und es ging noch weiter. Das Kind hatte dann das schon gemacht, als die Fachkraft noch nicht dabei war. Und dann kam die Fachkraft und hat alles wieder rausgeräumt, damit das Kind jetzt nochmal von Anfang das macht. Das heißt, es wurde schon frustriert, bevor es überhaupt losging. Also das heißt, das ist ja so. Ich erzähle das jetzt so lustig, aber es ist ja im Grunde genau das, ne? Also ich frustriere das Kind eigentlich mit meinen Vorstellungen, obwohl das Kind was anderes als Idee hat, so, ne? Oder andere Kinder, die das eigentlich ausprobieren wollen. Also fand ich sehr beeindruckend und sehr beschreibend als Beispiel.
Na, für mich auch noch drin ist, Lea, wir wissen ja, dass Kinder und auch Erwachsene voneinander miteinander lernen. Also auch diese Zuschauerrolle. Ein Kind, von dem man es erwartet hätte, erstmal eben in diese Zuschauerrolle. Ja, warum denn nicht? Ja. Alle anderen guckt mal, dann sieht das Kind, wow, die anderen haben da Freude, Begeisterung. Vielleicht hätte am 3., 4. Tag irgendwann mal dieses Spiel alleine geholt, wenn man nicht in diese Bloßstellung gegangen wäre. Also, das
genau.
Für mich ist da so viel Reflexion drin. Da ist
ganz viel drin, ja.
Auch ganz viel drin. Der Blick von extern. Also, meine Erwartung an das Spiel, an mich, an das Kind. Und
da geht es ja noch weiter. Es geht ja sogar noch weiter in die Glaubenssätze. Bin ich eine gute Fachkraft, wenn ich sozusagen dem Kind was beibringe? Muss ich als gute Fachkraft einen perfekten Entwicklungsbogen haben, den ich dann den Eltern vortragen kann? Ne? Oder geht es darum, eigentlich die Qualitäten des Kindes zu beobachten im Alltag? Und also da war wirklich sehr viel drin, ja. Mhm. Ja.
Und wie ist es denn dann aber, also ne, das ist ja jetzt ein schönes Beispiel mit dem Material, wie können wir, also um eine Lernumgebung ja letztlich zu schaffen, wo die Kinder dann aber selber entscheiden, was will ich denn jetzt gerade lernen, wie wichtig ist denn da die Raumgestaltung oder auch die Materialbeschaffung und zur Verfügungstellung?
Für mich ist es ein A und O zum Thema Lernen, so ein Material mit Aufforderungscharakter zu haben, Materialien, die mich anlegen, also weniger Spielzeug, wie eben Materialien zum Spielen. Und ich frage auch immer meine Fachkräfte, wenn ihr jetzt überlegen müsstet, wo würdet ihr denn selber jetzt gerne mal eine Viertelstunde, 20 Minuten wirklich verweilen? Was juckt euch denn selber so unter den Fingern, was ihr jetzt ausprobieren wollt? Ja? komme schon in viele Einrichtungen, wo ich mir wirklich denke, was machen da die Kinder den ganzen Tag? Also es sind teilweise wirklich kaputte Materialien, sehr viel Stühle und Tische, es sind wenig Funktionsbereiche, wenig anregendes Material und dort draufzuschauen. Ja, wie sind die Räume gestaltet? Sind die auch reizüberflutet, so wie wir es wieder vor von 30, 40 Jahren kennen, sehr viel abgehängt und die bemalt. Wir haben ja schon 12 Kinder U3 drin, wir haben 20, 25 Kinder im Elementarbereich drin. Das ist ja an sich schon total viel. Und dann eben noch so eine Überdekoration, also selber so ins Gefühl zu gehen, ja, was braucht's wirklich? Und eine Klarheit zu schaffen, auch Funktionsbereiche, wo ich sofort gehe, was kann ich dir machen? So ein Angebot an kreativen Tun, an sensormotorischen Übungen, Montessori-Tabletts finde ich zum Beispiel total schön, Alltagsmaterialien, Naturmaterialien, also da einfach zu überdenken. Hamburger Raumkonzept ist nämlich da auch ein Thema. Christoph van Dieken sagt ja, lecker präsentiert, das gebe ich auch immer weiter. Also wo sind eure Dinge lecker präsentiert? Und wenn ich ein Regal habe, wo 25 Gesellschaftsspiele sind und noch 20 Puzzle alle übereinander und eins rausziehe und 20 rausfallen. Also ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche, dann ist es demotivierend. Ja. Wir auch gar nicht mehr die Zeit haben, als Fachkräfte wirklich solche Tischspiele dauerhaft zu begleiten, einzuführen. Ich mag sie nicht ganz verdammen, aber ich glaube, wir brauchen nicht mehr diese Masse, die da überall noch so existiert.
Ja.
Hinterfragen.
Ich finde, also mir fällt wieder ein Beispiel ein. Ich habe letztens, also das passt ziemlich gut wieder dazu, ich finde auch entscheidend, dass sozusagen Material angeboten wird, was dem Spiel der Kinder dienlich ist, also sozusagen dem Interesse, das Interesse füttert. Und das war ganz spannend. Da war ein Krippenkind und das hat immer wieder die Türen aufgemacht, ne? Also diese Schranktüren. Und da gibt's halt anscheinend die Regel, dass das Kind das nicht darf, weil es sich verletzen kann, genauso wie Schubladen. Ne? Es hat immer wieder Schubladen auf und zugemacht. Und dann versuche ich den Fachkräften zu erklären, naja, dass die Kinder das bestimmt 6000 Mal machen müssen, bevor das Gehirn das halt versteht, dass das so ist. Da gibt's so ein Innen und ein Außen, das ist halt ein Krippenthema. So, und wenn ihr das unterbindet, dann geht das, dann ist kein Mal zu diesen 6000 Mal weiterhin ermöglicht gewesen. Das heißt, schaut doch, dass ihr Materialien anschafft, die genau das ermöglichen mit dem Innen und Außen. Aber eben keine Gefahr besteht, ne? Und dann, es war auch total toll, diese Krippenfachkraft war hoch motiviert und hat sofort am nächsten Tag mehrere Kartons mitgebracht, einfach. Das heißt, es ist manchmal so einfach, aber dann halt die Themen zu bedienen, ne? Also, dass diese intrinsischen Lernthemen auch bedient werden können mit Material. Das finde ich auch richtig wichtig, ne? Also, das anregend, lecker präsentiert und entsprechend der Lernthemen, die aktuell sind eben, ne? Und nicht dieses alles, was man immer im Raum hat. Eine Küche und dann das kann ja auch, ne? Also kann ja auch, das sind ja auch Themen so, aber dass man halt guckt, dass es das ist, was sie wirklich interessiert so und man auch keine auch Regeln hinterfragt. Da war auch so ein Podest so auf 50 Zentimeter Höhe, ja, perfekt zum Runterspringen. So. Ja, aber sie sollten da nicht runterspringen. Dann habe ich gesagt, das geht nicht. Man kann nicht ein Podest im Krippenraum haben, wo die perfekt runterspringen können und dann dürfen sie da nicht runterspringen. Also das ist so, das können Krippenkinder nicht. Das können die nicht einhalten. So. Ja.
Aber das finde ich noch ganz, ganz interessant. Du hattest vorhin gesagt, Annette, diese eine Stunde Sport die Woche, das ist überholt. Und zur Raumgestaltung gehört für mich dann ja auch so ein bisschen, also einerseits auch Rückzugsorte, wo ich wirklich mal meine Ruhe haben kann, dass es vielleicht nicht die Garderobe sein muss. Und dann aber auch Bewegungsmöglichkeiten. Und da finde ich ja immer so ein Klassiker, wir laufen nicht auf den Fluren. Also ich war jetzt in den letzten Wochen in drei Einrichtungen, die das richtig, die den Flur einfach mitgenutzt haben für genau das, für rumlaufen. Die einen hatten da sogar Bobbycars, mit denen sie durch die Gegend gefahren sind. Wie ist es denn da? Also hast du da Tipps oder irgendwas, wo du sagst, da sollte man drauf achten, kommt ja auch immer ganz drauf an, ne? Was habe ich für eine Einrichtung, was ist da wirklich möglich, aber wie kann ich denn gerade diesen Bewegungs- und Entspannungsdrang Wie kann ich da Möglichkeiten schaffen?
Bewegung ist für mich Grundbedürfnis und ich habe auch immer das Beispiel, die Kinder kommen um 7:30, egal, U3 oder elementar, das ist Wurst. Die machen um den Tisch spielen hier und dann sagt die Fachkraft 20 Mal auf zu laufen, weil ich habe Angst, dass sie dir wehtut. Kommt nicht an, weil dieses Kind sich bewegen muss. Dann kann ich sagen, okay, ich sehe dich in deinem Bedürfnis. Hier ist es schlecht, da trage ich Sorge, weil. Aber wir haben ganztägig für mich das Einfachste den Garten geöffnet. Wir haben fast in jedem Team wirklich so eine Fachkraft, die gerne in der Natur ist, im Garten, wenn ich den Kindern nicht zutraue, dass sie da vielleicht auch zu dritt, zu viert mal alleine sind. Also diesen Garten für mich ganztägig zu öffnen. Wie du sagst, Daniela, diesen Gang, klar spielen die am Anfang vielleicht mal gern mit den Gummistiefeln oder gucken mal, was liegt da rum. Aber nach 2-3 Tagen hat es den Reiz verloren und ich kann da Bewegung zulassen. Ich habe auch Kitas, wie du sagst, mit Gruppikas, mit Laufrädern. Da ist so viel möglich. Ich hatte auch mal eine Krippe, die haben da so Luftpolsterfolie ausgeklebt. Und dann sind die da so krabbelnd drüber. Also mega, ja. Wo gebe ich denen einfach den Raum? Und viele Einrichtungen haben ja tatsächlich auch so eine Turnhalle oder einen Bewegungsraum noch, ne? Der ganz oft auch als Abstellkammer so ein bisschen verweist. Also überlegen, was haben wir für Räume? Auch die kleinsten Räume können Rückzugsräume sein, hatte ich neulich auch in der Kita. Vielleicht 4 Quadratmeter Regale von oben bis unten, alles voll mit Gesellschaftsspielen. Ich gesagt habe, es wäre ein super Rückzugsort für Kinder auszuräumen. Also wir haben auch Materialien in den Kitas, finde ich, für die nächsten 4 Generationen. So. Da auch mal nachhaltig hinzuschauen, Leute, brauchen wir wirklich und wo können wir diese Räume vielleicht auch nicht nur als Lager nutzen, sondern wirklich auch für die Bedürfnisse unserer Kinder, um das Ganze zu entfernen. Hm. Also für mich ultra wichtig, Bewegung, ja.
Ja, Bewegung und Rückzug. Also das ist wirklich die zwei essentiellen Bedürfnisse im Kindergarten, ne? Also so dieses, also jedes Mal, wenn ich in der Einrichtung bin, ich bin da ja manchmal wochenlang, denke ich immer so, boah, wie halten das hier Kinder oder auch die Fachkräfte den ganzen Tag aus, ne? Das ist ja so laut, also allein die Lautstärke, ne? Also da, das ist so dringend notwendig, dass es einen Raum gibt, wo man mal irgendwie alleine sein kann oder Ruhe hat, ne? So, also ich finde, das ist so dringend notwendig, ja. Und wenn ich dafür irgendwie einen anderen Raum hergeben muss, also ja. Ja, wenn jetzt ich eben den Alltag so ins Zentrum stellen möchte und die wegkommen möchte von der klassischen Angebotspädagogik, was ist denn da, gibt es denn da für eine Voraussetzung im Team? Also wie kann das Team sich da auf den Weg machen? Was gibt es da vielleicht auch für Hindernisse im Team? Was hast du da so erlebt?
Also ich glaube, es braucht erstmal so eine Teamkultur, so einen gemeinsamen Hafen, wo wollen wir denn hin? Also diese Erkenntnis, dass es hier jetzt gerade Herausforderungen gibt, Stolpersteine, das geht nicht mehr so. Wo wollen wir denn hin? Wir wollen uns verändern und wie können wir es in kleinen Schritten vollziehen? Wo trauen wir uns ran? Wo ist der Mut? Und meine Erfahrung ist immer so, dass wir mit den Konzeptionsüberarbeitungen da schon gute Erfahrungen haben. Also erstmal zu gucken, hört sich schon so abgedroschen an, aber das Bild vom Kind, von was gehen wir denn aus? Kind lernt selber, wenn wir ihm den Raum, die Zeit und die Umgebung dazu bieten, die Materialien, alles, was wir jetzt gesagt haben, ne, dieser flexible Tagesablauf, diese Räume, bedürfnisorientiert, diese Begleitung. Also dann lernt das Kind, da braucht's nichts von uns. Und das sich immer wieder bewusst zu machen, klar zu machen, wenn das meine Haltung ist, wenn ich davon ausgehe, dann kann ich auch diesen Alltag so flexibel gestalten. Also das ist für mich so ein wichtiger Punkt. Kinderrechte und Kinderschutz, weil da wäre mich alles in der Partizipation verankert, was wir tagtäglich in dieser Begleitung von Kindern und Familien leben sollten. Was aber noch nicht der Fall ist, leider in einigen Einrichtungen. Also es gibt, die machen das sehr gut, aber es gibt auch immer noch Einrichtungen, da fehlt es. Und da wäre es für mich auch eine Führungs- und Träger Aufgabe, mehr Verantwortung zu übernehmen, das.
Ja, du sprichst es schon an. Die Leitung ist da eine wichtige Schlüsselfigur wahrscheinlich.
Ja, absolut. Und ich merke auch immer wieder in Teams, die mir rückmelden, ja, Annette, wir haben ja keine Zeit in den vielen Teamsitzungen oder Dienstbestellungen von Orga, wo ich auch immer sage, Organisation ist wichtig, aber überlegt euch da andere Methoden, wo ihr es einfach festsetzt, wo das die Information rumgeht. Diese DBs oder Teamsitzungen müssen frei sein für pädagogische Inhalte, für Situationen, was ist die letzte Woche passiert, wie geht's mir damit, was müssen wir verändern, was hat gut funktioniert, was wollen wir beibehalten, auch um so eine Zufriedenheit bei den Fachkräften zu erreichen, dass die auch rausgehen und sagen, ja, war ein guter Tag, wir haben heute gelacht und ich habe das Gefühl, es war gut heute und gebe ich leider noch zu wenig.
Ja, ich muss gerade an eine Multiplikatorin von uns denken. Die hat 3 Kitas und die sagt ganz klar, in der DB gibt es keine Orga-Sachen. Niemals würde sie Orga in den DBs machen. Dafür gibt es die App. So. Und ne, also ich denke mir immer so, oh yes. Also danke, dass sie das auch als diejenige, die das auch leitet, sagt, das geht, ne? Also, dass ich wirklich nur inhaltliche Themen, Fallbesprechungen und so weiter in den DBs mache und keine Orga-Sachen. Dafür gibt es die AGs dann, also AG Martinsfest oder ne, was auch immer.
Und das frustriert auch. Letzte Woche ist mir eben rückgemeldet worden, weißt du, Annette, wir haben im Monat 2 Stunden zur Verfügung. Und dann sitzen wir da mit 20 Leuten und dann wird 2 Stunden diskutiert, was wir im Advent für Lieder singen. Wie lange macht er denn schon Advent? Ihr macht das schon. Also wir wissen doch, welche Lieder wir singen können im Advent. Was muss macht unzufrieden? Also da kommen ja auch die Rückmeldungen. Und genau, ich freue mich so leer, wenn es draußen Leute gibt, die so machen und die sich da einfach umstellen. Und ich glaube, wir dürfen nicht müde werden, das immer wieder zu sagen. Ja, Orga raus, Inhalte rein, pädagogische Inhalte.
Ja, absolut.
Was jetzt eben ganz schön war, das haben wahrscheinlich diejenigen, die uns nur hören, ja gar nicht mitbekommen, als du meintest, die Teams müssen an der Haltung arbeiten. Da war auf allen 3 Gesichtern ein großes Strahlen und Nicken. Also Haltung ist da ja ganz, ganz wichtig. Was würdest du denn sagen? Was sind denn so aus deiner Sicht die wichtigsten Werte, die Kitas vielleicht in den Mittelpunkt stellen sollten, was das angeht?
Also für mich ist der wichtigste Wert, einfach immer zu gucken, Kindeswohl, also zum Wohl der Kinder. Ich bin ja in vielen Einrichtungen, wo ich auch bei so Gesprächen dabei bin, und Träger, Eltern, Kita-Fachkräfte, und ich habe immer so das Gefühl, da geht es ums Recht haben. Also wer Recht oder wer kriegt das Recht oder so. Und ich würde mir viel mehr wünschen, dass wir immer gucken, was braucht denn das Kind gerade oder die Familie, also zum Wohl des Kindes, da wirklich wegzugehen von Kita, Familie hin zu jetzt für das Kind. Und das würde ich viel mehr wünschen. Und natürlich Wertearbeit im Team. Also wir haben ja unsere Konzeptionen, die leider immer noch viel zu wenig gelesen werden. Da arbeiten Leute draußen, die kennen die Konzeption gar nicht, die jahrelang gearbeitet worden. Also wäre für mich Wertearbeit, da stehen Leitsätze drin. Was bedeutet das für uns, unsere tägliche Arbeit? Und so könnte ich, wenn ich Wertearbeit mache, auch im Team, jede Aktion oder Reaktion auch überprüfen, entspricht es unseren Werten, und könnte da gucken und reflektieren. Aber das erlebe ich tatsächlich viel, viel zu wenig.
Ja, wir haben gerade von Wert gesprochen. Wert auch, also welchen, mich interessiert jetzt nochmal, welchen Wert haben denn Fachkräfte in dem Zusammenhang mit Alltagsqualität? Also das heißt so viel wie, was ist sozusagen das Wertvolle, was ich als Fachkraft leisten kann, oder was ist meine Aufgabe in diesem Alltagsqualitätsthema? Also um was geht's? Ne, so dieses, wir haben vorhin von Glaubenssätzen gesprochen, ich bin nur eine gute Fachkraft, wenn ich perfekte Entwicklungsbögen ausfülle, oder ich bin eine gute Fachkraft, wenn ich das Kind dazu bringe, die Farben zu lernen. Was wären denn solche Sätze, wenn wir Alltagsqualität in den Fokus nehmen? Ich bin eine gute Fachkraft, wenn?
Mir fällt jetzt gleich zum Beispiel auch aus meinem Buch ein, Lea, weg von dieser Erzieherin, weil das Gras wächst ja nicht schneller, oder von dem Erzieher, wenn ich daran ziehe, diese Anmaßung, ich weiß jetzt besser als du, was du gerade brauchst, hin zu diesem Begleiter, also dieser Möglichmacherin, habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Seh dich in deinen Themen Und darin begleite ich dich, also dieses auf Augenhöhe. Ja, für mich diese Haltung, ja, ohne Adultismus, eben in dem, auch was ja noch oft passiert in den Familien. Mhm. Wir sagen euch, wann ihr da zu sein habt, wie es mir zu laufen hat, damit so eine gesunde Entwicklung stattfinden kann. Nicht halt übergriffig und anmaßend, sondern eben zu gucken, ja, die Haltung auf Augenhöhe, okay, auch wenn es nicht meine Idealvorstellung ist, die ich gerade von Familie, Eltern habe, neugierig zu bleiben und zu sagen, es ist interessant, toll, wie ihr das macht. Ne? Also auch diese positive auszutreiben. Das ist für mich so Haltung.
Ja, ja. Ja, das gehört auch zum Thema Haltung, ne, was wir schon besprochen hatten. So dieses Beobachten, was sind die Themen, ne? Also was sind die Themen, wie kann ich das unterfüttern? Und ich finde auch spannend eben zu beobachten, fühlt sich das Kind wohl? Also ist Wohlbefinden zu beobachten, ne? Oder es sind eher Stresszeichen zu beobachten. Und ich finde, also in der BOP sagen wir auch immer, solange quasi alles läuft, kann ich ja mich zurücknehmen und beobachten. Ich finde, da sein müssen wir, wenn es Kindern nicht gut geht, wenn sie sich nicht wohlfühlen, wenn sie wirklich überfordert sind mit Konflikten. Ich finde, das ist das, wo wir uns die Zeit nehmen müssen. Für Konflikte unter Kindern, für dieses Aushandeln von was geht und was geht nicht. Können wir doch schon in den Garten? Ich mache mir gerade noch Sorgen. Also ne, so dieses Konflikt auch zwischen Fachkraft und Kind. Und dieses Begleiten von Gefühlen und ja, Bedürfnissen nachgehen zu können. Also ich finde, das sollte wirklich das Hauptaugenmerk sein, so, ne? Und zu unterfüttern, was sie lernen wollen. Ich glaube, wenn wir darauf den Fokus legen, dann ist, glaube ich, viel getan, ne?
Ja, was da vielleicht auch noch passt, Lea, ist auch so Kenntnisse zu haben über zum Beispiel die sozial-emotionale Entwicklung. Was ist für ein zweijährigen Kind überhaupt möglich?
Genau, ja.
Vor ein paar Tagen erst eine Fallbesprechung in der Krippe. Er kann nicht warten oder er hört im Morgenkreis nicht zu, 25 Minuten und er quatscht dauernd rein. Und dann haben wir halt auch überlegt, ja, was ist denn dem zweijährigen gerade, also was ist denn da überhaupt möglich? Ne? Autonomiephase, ja. Er sieht halt sich und er ist wichtig. Also ja, finde ich an der Stelle auch noch.
Ja, das stimmt. Ich zeichne fast in jeder Fortbildung ein Gehirn auf und zeigt dann, dass sozusagen das Denkgehirn hier vorne einfach in dem Alter gar nicht ausgebildet ist und deswegen Impulse auch null kontrolliert werden können. Und ich dann immer sage, das ist ein bisschen so, als würde man einem krabbelnden Kind sagen, lauf. So, ne? Ja. Viele Fachkräfte erleben den Alltag auch schon als stressig. Das haben wir schon gesagt, ne? Personalmangel und so weiter. Was würdest du denjenigen sagen, die das Gefühl haben, dass Veränderungen ja, anzugehen eigentlich noch mehr Stress macht?
Also erstmal möchte ich dir sagen, dass natürlich diese Rahmenbedingungen alles andere sind, als wie wir uns wünschen würden. Ne? Also da will niemand was schönreden oder wegreden oder so. Das ist gerade nicht so, wie wir uns das vorstellen würden. Das war nicht gut. Und da bleiben wir ja auch dran in dieser Veränderung. Kita-Revolution etc., was da alles gibt. Und das Zweite ist, dass ich merke, wir können immer warten, dass irgendwas von außen passiert. Aber das macht sehr unzufrieden mit der Zeit, weil wir sagen, der Träger und er kommt nicht in die Puschen und die Politik etc. Und wir können, solange das da im Außen dauert, auch immer gucken, was kann ich jetzt gerade im Kleinen für mich verändern. Und dass es stressig ist und dass es herausfordernd ist mit so vielen Kindern und Familien, das wollen wir gar nicht absprechen. Und trotzdem zu überlegen, was kann ich Kleines tun. Mut zu haben, in die Veränderung zu gehen. Am besten und am leichtesten geht es, wenn ich natürlich noch zwei oder drei habe, die da mitziehen, ne, so ein Kernteam oder bestenfalls ein ganzes Team, wenn ich eine Leitung habe, die sagt, ausprobieren, lass uns gucken, nächste Woche im Team, was war positiv, was war nicht so gut. Also ja, auch im Team, diese Wertschätzung, diese Begleitung. Und was ich auch noch merke, nicht den Anspruch zu haben, jetzt dass diese keine Veränderung, die tausendprozentige Lösung ist. Sondern nach diesem Prozessmodell wirklich so kleine Stellschrauben zu verändern, um dann wieder in die Reflexion zu gehen und zu schauen, was hat sich verändert, was positiv, hat es mich gut getan oder nehme ich mir wieder zurück, aus welchem Grund?
Ja, so fluide, ne? Also dass das so, dass man Dinge entscheiden kann und dann probiert man sie aus und wenn es halt nicht klappt, dann macht man es wieder anders, ne? Also so ein ständiger, ich sage immer, so ein Bedürfnistanz, ne? Also das heißt, immer wieder zu gucken, nicht nur mit den Kindern, sondern ja auch unter den im Team und mit den Eltern und immer wieder zu gucken, wie kommen wir uns näher, näher und näher sozusagen, ne? Ja.
Da gibt es ja auch diesen schönen Satz, nehme ich auch manchmal, wir stehen am Bahnhof und warten auf ein Schiff, ne? Also, ja, alle, wir wissen, das ist schrecklich auszuhalten, ja, stressig. Ja. Aber trotzdem warten wir immer auf irgendwas, was ja nicht zur Uhr plötzlich kommen wird. Selbst wenn die Politik was verändert, braucht es ja trotzdem von uns auch eine Veränderung. Also, das ist mir so wichtig, dass wir wirklich diesen Schritt mutig gehen in diese Veränderung. Was
Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, also du hattest ja jetzt schon gesagt, was können die Fachkräfte tun, ne? Kleine Sachen erstmal ändern, wieder in die Reflexion gehen, hat sich da was getan, wie hat das funktioniert, was ist der nächste Schritt? Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, sind ja auch die Eltern, die ja je nachdem, in was für eine Einrichtung ich bin, auch vielleicht kommen, ihre Kinder abholen und auf den Plan gucken, was war denn jetzt heute, was wurde denn jetzt heute gemacht? Wie können wir die denn mit abholen oder können wir die überhaupt mit abholen?
Ja, die können wir mit abholen. Also für mich muss es andere Methoden geben als diese Wochenvorpläne oder Nachpläne oder was. Da steht ja immer das Gleiche drin. Das ist ja wieder unser Alltag. Was haben wir gemacht? Wir haben gegessen, wir haben geruht, wir waren im Garten, vielleicht haben wir mal Geburtstag gefeiert. Ansonsten sind wir ja wieder in dieser Produktion. Wir haben die Idee gehört, wir haben den Igel gepasst. Und da sage ich auch meinen Einrichtungen, solange wir die Eltern füttern, mit diesen Wochenplänen oder mit diesen Produkten in der Garderobe, werden die uns fragen, was habt ihr heute gemacht? Ja. Und da rauszugehen und zu sagen, stopp, wir hören damit auf, wir machen unseren Alltag transparent und da gibt es total schöne Methoden, wie einmal die sprechenden Wände zum Beispiel, die ich total gern mag, wo wir eben Situationen fotografieren, wie Hände waschen, Essen trinken oder eben auch mal ein Projekt, ne, eine Frage an die Natur, das darf es ja auch mal irgendwie geben, wenn Kinder mal was entdeckt haben und dann zu gucken, welche Kompetenzen werden da gefördert, welche Ziele verfolge ich damit. Ich habe da auch gute Erfahrungen gemacht, wenn wir Eltern mit einbinden, also zum Beispiel mal eine Flipchart machen mit dem Foto Hände waschen und fragen, was denken die denn, was passiert in dieser Alltagssituation, was lernt ihr Kind? Und das mal eine Woche raushängen lassen und nach einer Woche schreiben wir es dann dort. Und was ich total schön finde, ist die Kita-App natürlich, wo wir solche für mich so pädagogische Häppchen so kurz aufbereiten können, dass wir das rausgeben. Ja, wie gestalten wir diese Bildungssituation, Essen und Trinken zum Beispiel für ihre Kinder, dass es eine Lernsituation ist. Also ich glaube, Eltern brauchen da ganz viel mitgenommen werden, viel Aufklärung, ne? Auch diese Elternabende, ich glaube, das können wir abhaken. Keiner hat Lust mehr, nach 10 oder 11 Stunden Arbeit noch mal in den Kindergarten zu gehen, sondern zu gucken, kann ich per Zoom, also wir haben da gute Erfahrungen, mal für eine halbe, dreiviertel Stunde einladen, 10 Minuten Impulsvortrag zu einem bestimmten Thema, 20 Minuten Austausch, fertig. Und ich habe die mit Not, was bedeutet Partizipation etc.
Ja, oder auch tatsächlich das Tür- und Angelgespräch, dass man dann wirklich, wenn die Eltern abholen, dass man dann eine Sache erzählt, die man heute total, wo man total begeistert drüber war, ne? Also so, der Florian, der ist da, der hat es heute geschafft, nach 5 Tagen da dieses Klettergerüst. Ich war so beeindruckt, ne? Also das, ich glaube, sowas tut Eltern auch wirklich einfach gut. Die machen sich schon so viel Sorgen und ne, es ist schon so ein Kontrollverlust, wenn die Kinder da in diese Einrichtung gehen und sie nicht mitkriegen, was da passiert, dass sie einfach, dass das so runtergeht wie Öl, wenn sie merken, mein Kind entwickelt sich, da passiert was und vor allem die Fachkräfte sehen das und ich glaube, damit ist auch schon viel getan für das Vertrauen auch, ne? Ja.
Wollen denn die Eltern hören, Lea? Die wollen hören, dass wir einen guten Tag hatten. Ja.
Ja. Ja. Und dass dem Kind gut ging.
Genau.
Ja, ja, ich denke auch. Ja, also du hast schon so ein paar kleine Schritte genannt, die man jetzt so gehen kann. Hast du noch ein paar kleine Schritte? Also du sagst auf jeden Fall, wir sollten nicht die Verantwortung an die Politik abgeben, sondern in die Eigenverantwortung gehen. Und unseren Tag eben gestalten. Was können denn da so noch so weitere kleine Schrittchen sein, um in die Alltagsqualität zu kommen?
glaube, wir sollten selber auch Vorbild sein, also selber auch mal spiegeln, wie geht mir denn gerade? Wir haben vorher so ein bisschen über Gefühle gesprochen, also wie geht mir, auch Gefühle begleiten, auch meine eigenen Bedürfnisse, was brauche ich gerade? Ich finde auch gerade so ein Diskussionsbeispiel, wenn, bin da sehr zwiegespalten, wenn pädagogische Fachkräfte sich Ohrstöpsel in die Ohren tun in bestimmten Situationen, natürlich wird es einmal selbst. Aber das andere ist auch, wie gehe ich denn unseren Kindern, wenn ich als erwachsene Person Ohrstöpsel brauche, weil es hier zu laut ist. Also ich finde, dass wir den Alltag schon auch bedürfnisorientiert Selbstfürsorge für mich gestalten sollten, weil nur wenn es mir auch gut geht, geht es den Kindern gut. Und da auch rückzumelden, du, ich brauche jetzt gerade mal eine Viertelstunde etc., keine Ahnung, ich würde mich dahin setzen, auch zu uns mitzugehen, auch im Team so rückzumelden, mir ist das jetzt hier gerade zu viel, kannst du übernehmen, aus dem Grund, also da würde ich mir ja Selbstfürsorge und auch wünschen in diesem Vorbild.
Ja, ich habe auch letztens eine Situation erlebt, da hat die Fachkraft das dann ausgehalten, die hat einfach die Situation, die völlig überfordernd war, also einfach wirklich eine Überforderung, ausgehalten, ne? Und da ist natürlich auch relevant, was denke ich in dem Moment? Denke ich, ich muss das alleine schaffen? Denke ich, das muss ich irgendwie durchstehen und die Kinder müssen auf mich hören? Oder habe ich die Möglichkeit, in die Selbstregulation zu kommen? Habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich hole mir Unterstützung? Dann, das ist nichts, wofür ich mich schämen muss, sondern das ist eine Stärke, ne? Also es ist ja die Frage, wie, was denke ich da eigentlich? Ich glaube, das ist echt wichtig, so diese Fehlerfreundlichkeit, diese Fehlerkultur, und das als Stärke anzusehen, wenn ich eben aus überfordernden Situationen selbstreguliert irgendwie Strategien habe, ne? Ich glaube, das ist auch hilfreich.
Das Wichtige ja auch, die Kinder sind ja Beobachter. Also ich bin ja Vorbild, ne?
Ja.
Ja, ganz schnell, wie geht's mir gerade eben? Bin ich jetzt überfordert oder schwebe ich jetzt? Oder sage ich, hey Leute, stopp mal, mir ist jetzt echt zu viel. Ich hole jetzt mal die Eva. Wir gucken mal, was die Eva sagt. Ja? Also das ist ja, für mich ist es wirklich, wie gehe ich mit Überforderungssituationen um? Wie gehe ich mit Konflikten um? Muss ich alles allein schaffen oder zeige ich den Kindern, nee, stopp, ich muss nicht alles allein schaffen. Ich kann mir Hilfe holen.
Ja, ja, das stimmt. Ja, vielen Dank, dass du uns da so einen Einblick gegeben hast in die Alltagsqualität. Und ich finde das unglaublich wertvoll, zu lernen oder zu üben, zu sehen, was in dem jeweiligen einen Moment eigentlich alles gelernt werden kann und da so ins Staunen auch zu kommen darüber, was da eigentlich gerade passiert. Und wenn du jetzt am Ende den Zuhörenden noch irgendwie eine Botschaft mitgeben könntest für ihren Alltag oder für sich selbst. Was wäre das?
Ich würde ganz vielen Fachkräften da draußen wirklich den Mut wünschen, diesen Schritt in die Veränderung zu gehen und ja, vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit mitzubringen, um solche Wohlfühlorte für euch selber, für euch Fachkräfte und eben für diese Eltern und Familien zu gestalten.
Ja, auch mutig zu sein, ne, und diese Schritte zu gehen, ja. Und wenn wir jetzt noch mal ein bisschen globaler gucken, gibt es was du dir ganz grob und groß sozusagen für die Zukunft der Kitas wünschen würdest? Wenn wir vielleicht jetzt auch die Politik mit einbeziehen oder einfach alle Stellschrauben, die du dir vorstellen könntest, möglich wären, was würdest du dir für die Zukunft wünschen der Kitas?
Meine Erkenntnis ist immer so, dass wir schon wahnsinnig viel wissen. Also wir wissen, wie lernen wir wissen Neurobiologie, wir wissen Hirnforschung. Und mir wäre es wirklich wichtig, dass wir das endlich alles, was wir wissen, in die Praxis bringen. Und dass das dann auch strukturell wirklich länderübergreifend Qualitätsstandards gibt. Wäre für mich ein einfaches, eben nach der BOP oder nach unseren Kinderrechten, Kinderschutz, da irgendwie Evaluationsdinge festzulegen. Das haben wir ja auch schon alles. Gibt ja schon.
Gibt alles.
Ja, wir wissen alles. Und nicht in die Kitas reinbringen. Wir überall haben, dass wir eine Orientierung haben. Ich finde, es ist schon ganz viel erreicht worden mit den Kinderschutzkonzepten. Da haben sich viele Einrichtungen echt auf den Weg gemacht und haben sich aufgestellt, gestaltet und das brauchen wir noch mehr und noch mehr und noch mehr.
Ja. Okay. Ja, vielen Dank, Annette, dass du hier im Podcast warst.
Oh, danke, Lea, danke, Daniela. War sehr schön mit euch. Danke.
Dann mach's gut.
Danke.
Tschüss.
Tschüss. Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der Pediko-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pediko-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp? In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der Pediko-Akademie.